Breitband Topic. Transparenz und Demokratie, das gehört ja eigentlich irgendwie zusammen. Politische Prozesse sollten nachvollziehbar und für jeden Bürger zugänglich sein. Das ist leider nicht immer so. Wenn uns die Transparenz des Staates nicht ausreichend erscheint, dann können wir ein eigentlich mächtiges Werkzeug nutzen, das Informationsfreiheitsgesetz. Jeder hat demnach gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. So steht es zumindest im Gesetzestext.
Und weil das geht und besonders auch im digitalen Informationszeitalter, wächst der Anspruch der Bürger zu wissen, was genau eigentlich im Staat abläuft. Logisch. Einer, der sich darauf berufen hat, das ist Matthias Schindler. Er hat die Regierung zu ACTA befragt. Er wollte wissen, wer genau mit am Tisch saß, als das umstrittene Anti-Piraterie-Abkommen verhandelt wurde. Und die Antwort, die er bekam, überrascht doch ziemlich. Thomas Reintjes und Aglaya Dane mit den Einzelheiten.
ACTA ist das Resultat geheimer Lobbyarbeit zwischen Regierungen.
Hinter verschlossenen Türen statt, sodass niemand so richtig mitbekam,
dass das ACTA-Abkommen hinter verschlossenen Türen beschlossen wurde.
Das Schlimmste dabei ist die Geheimniskrämerei der Verhandlungen.
Lobbygruppen mit am Tisch, aber beispielsweise keine gewählten Volksvertreter.
Wer steckt dahinter?
Zumindest wer auf deutscher Seite hinter ACTA steckt, wollte Matthias Schindler genauer wissen. Denn er arbeitet bei der Wikimedia-Stiftung, die Wikipedia betreibt, und unter deren Autoren gibt es Befürchtungen, dass ACTA ihre Arbeit erschweren würde. Darum fragte Schindler im Februar schriftlich bei Ministerien nach Details zu ACTA und berief sich dabei auf das Informationsfreiheitsgesetz, das Bürgern Zugang zu amtlichen Informationen verspricht.
Ich habe jeweils gefragt, wer war bei der zweiten, bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften Verhandlungsrunde von deutscher Seite, aus welchem Ministerium, aus welcher Verwaltungseinheit oder Gliederung dabei.
Außerdem bat er um alle vorliegenden Dokumente zu den ACTA-Sitzungen. Die erste Antwort aus dem Bundesjustizministerium: eine Warnung, die Auskunft könne bis zu 500 Euro kosten. Doch davon ließ Matthias Schindler sich nicht abschrecken, zog nur die Frage nach den Sitzungsdokumenten zurück. Vor einer Woche kam die finale Antwort des Ministeriums. Es verrate nur, welches Ministerium in welcher Verhandlungsrunde am Tisch saß. Keine Namen, um die öffentliche Sicherheit nicht zu gefährden. Denn im Internet gäbe es Gewaltandrohungen gegen an ACTA beteiligte Personen. Zitat:
Es erscheint im Falle der Herausgabe der Daten der bei den Verhandlungsrunden anwesenden Personen hinreichend möglich, dass diese Personen persönlich bedrängt oder sonst gegen sie unangemessen vorgegangen wird.
Eine Antwort, die Schindler nicht zufriedenstellt.
Das Ministerium argumentiert, dass es im Netz eine sehr irrationale Diskussion gebe. Und genau daran liegt so ein bisschen das Paradoxon begründet, denn die Freigabe von Informationen würde ja mithelfen, diese Irrationalität ein bisschen in konstruktive Bahnen zu lenken. Das heißt, das Ministerium hat hier an sich sich diese Irrationalität zu eigen gemacht und befeuert sie kräftig mit.
Unterstützt vom Verein Digitale Gesellschaft, der half, die Sache publik zu machen, will Schindler nun Widerspruch einlegen, notfalls klagen. Vielleicht muss dann ein Gericht urteilen über Transparenz und ihre Grenzen, darüber, was schwerer wiegt. Der Schutz von Ministerialbeamten vor wütenden Bürgern oder das Recht dieser Bürger auf Auskünfte von Behörden.
Tja, und eine Klage wäre eine Möglichkeit, jedoch nicht unbedingt die schnellste und effektivste, um die Informationsfreiheit zu stärken. Und aus diesem Grund wurden Plattformen wie fragdenstaat.de im Netz entwickelt. Diese Seite, die soll das Einholen von Auskünften über das Informationsfreiheitsgesetz vereinfachen. Und Matthias Schindler, der nutzte diesen Dienst für seine Anfrage und hat auch das Ministerium damit anscheinend so ein bisschen nervös gemacht.
Auf den Seiten der Plattform werden nämlich nicht nur Bürgeranfragen online gestellt, sondern auch die jeweiligen Antworten der Behörden werden dort öffentlich dokumentiert. Vor der Sendung sprachen wir mit Stefan Wehrmeier, Gründer von fragdenstaat.de und Mitglied der Open Knowledge Foundation. Für ihn ist erstmal klar, dass sich das Transparenzversprechen in Form eines Informationsfreiheitsgesetzes nicht so einfach wegargumentieren lässt. Er sagte außerdem:
Bei der Anfrage geht es ja auch nicht darum, unbedingt jetzt genau die Namen und dann möglichst viel Schuld auf diese Mitarbeiter zu packen, sondern möglichst herauszufinden, wer saß da am Verhandlungstisch. Waren das jetzt Lobbyisten, waren das hohe Ministerialbeamte oder waren das die kleinen Beamten? Wir wollen wissen, wie wurde ACTA, wie kam das zustande, und dann können wir auch eine bessere politische Debatte darüber führen.
Keine politische Debatte oder keine gute politische Debatte, also ohne die Institutionen und die Namen der ACTA-Verhandlungsteilnehmer. Diese Frage reiche ich direkt weiter an Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Ist also die politische Debatte erschwert, wenn man nicht weiß, wer in diesem Fall am Verhandlungstisch saß?
Ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, welche Personen welche politischen Entscheidungen treffen oder vorbereiten, nicht
Ohne Grund sind ja auch die Lobbyisten in Berlin immer wieder auf der Suche nach den Organigrammen von Organisationen und Ministerien, weil sie eben wissen wollen, wer sitzt wo und wer ist wofür verantwortlich, damit ich auch diese Personen bearbeiten kann. Und dann wollen natürlich alle, die Interessen haben, auch genau diese Personen bearbeiten.
Die ACTA-Verhandlungstischbeisitzer sozusagen sollen ja auch deswegen nicht bekannt gegeben werden, weil gesagt wird, wir müssen unsere Mitarbeiter schützen. Wo ist denn da an dieser Stelle die Grenze zwischen dem Wissen wollen, wer da sitzt, und zwar nicht nur institutionsbehaftet, sondern diesen Personen, und aber dann doch dem Gefühl ja offenbar, diese Mitarbeiter schützen zu wollen, womöglich davor, dass sie als Personen angegriffen werden könnten?
Also zunächst mal wäre es ja wichtig zu erfahren, wie viele Mitarbeiter des Bundesjustizministeriums in den letzten 10 Jahren persönlich angegriffen wurden, damit man überhaupt einen Eindruck haben könnte, wie diese Gefährdungslage aussieht. Das zweite ist, das Bundesjustizministerium hat auf seiner Website das Organigramm veröffentlicht, das heißt also die Struktur des Ministeriums. Und dort kann man auch bis auf Referatsleiterebene die Namen der Mitarbeitenden ersehen und man kann auch sehen, zu welchen Sachthemen sie zuständig sind. Wenn es also eine solche Gefährdungslage gäbe, dann wäre ja auch zu fragen, ob möglicherweise nicht dringend gewisse Stellen des Organigrammes geschwärzt werden müssen, weil es natürlich auch in anderen politischen Auseinandersetzungen Debatten geben kann, wo dann Personen angegriffen werden. Also ich finde, dass überhaupt nichts dagegen spricht, dass mindestens klar wird, welches Referat da beteiligt war. Und dann wüsste man zumindest schon den Namen der Referatsleiter. Es wäre zum Beispiel auch interessant, vielleicht hat ja sogar der Staatssekretär an diesen Verhandlungen teilgenommen. Das wäre doch dann politisch richtig relevant und dann könnte sich sogar der Staatssekretär selbst hinter diesem Kürzel BMJ verstecken und es wird eben nicht deutlich, wer hier welche Verantwortung hat.
Wenn man auf das große Transparenzbedürfnis, das auch immer in diversen Netzdiskursen laut wird, im Netz guckt, wie schwer ist es dann, die Grenze zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten zu bewahren und herzustellen, gerade im Internet?
Ich glaube schon, dass wir eine fortlaufende Diskussion haben, wo genau diese Grenze verläuft zwischen Privaten und Öffentlichen. Ich glaube, der MS Pro hat das eigentlich am besten auf den Punkt formuliert, indem er das Transparenz-Partizipationsdilemma beschrieben hat. Das ist also dieses Dilemma, dass man sagt, naja gut, der Politiker, der muss also transparent machen, möglicherweise welche Nebeneinkünfte er hat. Und der Bürger, dessen Daten schützen wir. Aber was ist denn, wenn der Bürger sich dann in politischen Diskursen beteiligt? Ab wo ist dann ein Aktivitätslevel des Bürgers, das so groß ist, dass wir dann eigentlich ähnliche Transparenzanforderungen an den Bürger stellen müssen? Das finde ich persönlich eine der letzten offenen, spannenden Fragen an vielen anderen Stellen, wo Menschen sagen, das ist aber kompliziert. Da finde ich es oft gar nicht so kompliziert. Das ist noch nicht ausdiskutiert.
Haben Sie denn da Antworten auf diese letzte große, spannende Frage, wie sich das weiterentwickeln wird?
Also ich wäre froh, wenn ich sie hätte, aber da ich gerade erst vor kurzem überhaupt diese spannende Frage selbst erkannt habe, die wahrscheinlich schon viele andere Menschen schon viel länger erkannt haben, habe ich da auch noch keine endgültige Frage. Ich glaube aber auch, dass sie sich vielleicht im Moment noch nicht stellt, da wir ja bei den Politikern noch gar nicht die Transparenz haben, die man eigentlich erwarten kann. Und insofern, glaube ich, sollte man erstmal den einen Schritt nach dem anderen tun. Wir brauchen erstmal eine Offenlegung der Nebeneinkünfte auf Heller und Pfennig. Wir brauchen Transparenz beim Parteiensponsoring. Wir brauchen Lobbyistenregister. Und wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben, dann können wir uns diesem doch schwierigen Transparenz-Partizipationsdilemma zuwenden.
Noch ein Dilemma, das Informationsfreiheitsgesetz-Dilemma, über das können wir auch noch kurz sprechen, denn das hat ja dazu geführt, dass diese Schindler-Anfrage einfach so abgebügelt wurde. Sind wir da auch in einem Dilemma?
Also bei der Informationsfreiheit kann ich zunächst kein Dilemma feststellen. Da haben wir ja eher eine fragwürdige Anwendung und eine sehr zurückhaltende Beantwortung seitens der Ministerien. Und das trägt natürlich dann auch immer wieder zu Skepsis und Misstrauen bei, wenn man studiert auf der Website fragtdenstaat.de, wie zurückhaltend und vorsichtig und ausweichend oft staatliche Institutionen auch antworten. Als Herr Gauck vor kurzem gewählt wurde, hat auch Bundestagspräsident Lammert eine Rede gehalten und da hat er auch gesagt, wir erleben natürlich einen Vertrauensverlust in politische Repräsentanten und hat gesagt, eine Demokratie braucht auch Vertrauen. Und so sehr ich ihm in der Analyse auch zustimme, muss ich doch fragen, aber wenn Vertrauen erstmal weg ist, wie kann man denn dann Vertrauen wiederherstellen? Und dann finde ich es ganz wichtig, dass man doch nicht sagen muss, Bürger schenkt uns mehr Vertrauen, sondern muss man doch sagen, politische Repräsentanten dann geht ihr doch den Schritt voraus. Wir hatten einfach zu viele Beispiele, wo die Menschen das Gefühl hatten, hier ist unser Vertrauen enttäuscht worden. Hier haben politische Repräsentanten die ihnen anvertraute Macht missbraucht. Und das ist so, wie wenn ein betrügender Ehemann seine Frau auffordert, ihm wieder zu vertrauen. Und wenn sie ihn dann fragt, dann sag mir aber mal, wo du morgen Abend nach der Arbeit immer hingehst. Und dann sagt er dann, nö, das möchte ich nicht sagen, aber vertrau mir doch endlich trotzdem, weil wir können doch nur verheiratet bleiben, wenn du mir weiter vertraust. Das funktioniert nicht und deswegen, glaube ich, brauchen wir da auch absolut eine Integritätsoffensive der Politik, damit dann über diese Transparenz, die ja kein Vertrauensmechanismus ist, sondern nur die Möglichkeit bietet, verlorenes Vertrauen zurückgewinnen, damit das auch erfolgen kann.
Kommen wir nochmal zur Konsequenz, die Transparenz ja auch konkret haben kann. Nimmt die Offenheit Ihrer Meinung nach von Politikern nicht ab, wenn sie in ständiger Erwartung zum Beispiel eines Shitstorms oder irgendwie anderen digitalen Aufruhrs leben müssen?
Ich denke, Politikerinnen und Politiker erleben ja, dass es in der heutigen Zeit unglaublich schwierig geworden ist, zu zentralen politischen Konflikten Informationen unter der Decke zu halten. Und ich habe auch das Gefühl, dass das deswegen mitunter nur noch, wenn dann zeitverzögert, versucht wird.
Nichtsdestotrotz könnte das die Möglichkeit im Netz dann auch wirklich jemanden zu überziehen mit einer Gegenhaltung, im schlimmsten Falle eben mit so einer Art des Shitstorms, kann es nicht der Transparenz wirklich einen Strich durch die Rechnung machen, weil Leute dann sagen, okay, da muss ich mich nochmal anders als Politiker inszenieren, um da nicht Gefahr zu laufen, dass mir sowas geschieht?
Also ein Shitstorm ist erstmal ja nur ein Diskurs. So, der läuft dann manchmal ab, erstens einseitig, und zweitens oft dann auch noch das, was in der Sprache des Bundesjustizministeriums eher verletzend heißt. Was das Erste angeht, dass er einseitig ist, das ist, glaube ich, etwas, was wir schon immer hatten. Das ist im Kern eigentlich nichts Neues, wenn früher oder auch heute noch die Bild-Zeitung einfache Menschen auf die Titelseite zerrt, um sie vorzuführen. Dann ist das ja eigentlich der Shitstorm der 60er Jahre, wie er bei Katharina Blum auch beschrieben worden ist. Was vielleicht etwas anders gelagert ist, ist, wenn diese Debatten sehr verletzend sind und dann natürlich auch aus einer Anonymität heraus erfolgen können, wie das bei traditionellen Medien schwierig der Fall ist. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass wir das einfach akzeptieren müssen, dass sich hier durch die Möglichkeiten des Internets etwas gewandelt hat, was auch nicht zurückzudrehen ist. Was, glaube ich, eher wichtiger ist, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Shitstorm mit einer etwas größeren Gelassenheit dann auch erträgt und auch wieder schneller vergisst.
Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland. Vielen Dank für das Gespräch, das Christine übrigens heute kurz vor der Sendung aufgezeichnet hat. Die kompletten Interviews mit allen Beteiligten, also mit Matthias Schindler, mit Stefan Wehrmeier und eben mit Christian Humborg, die gibt's nach der Sendung bei uns im Netz auf breitband.deradio.de.
Und weiter geht es mit Musik. Die Anti-ACTA-Songs würde sich ja anbieten. Hier sind aber eher musikalisch, muss man leider mal sagen, ein kleines bis größeres Grauen. Da schlägt der Inhalt eindeutig die Form. Aber ein Lied über Transparenz spielen wir Ihnen nun. Transparency heißt es passenderweise. Es dreht sich aber hier eher um die Transparenz unserer Gedanken und auch um unsere Haltung, ganz gesellschaftspolitisch gemeint. Transparency von den Eaters.
Sell more units than their limitless human consumers. You can't blame me for that.
The Eaters mit Transparency. Links zur Breitbandmusik finden Sie wie immer auf breitband.deradio.de. Und hier geht es nun um eine mögliche Konsequenz von zu viel, zu großer Transparenz. Und das könnte sein der böse, böse Shitstorm.
Ja, irgendwie ein schönes Wort, finde ich. So schön sogar, dass es zum Anglizismus des Jahres 2011 gekürt wurde. Es bereichert nämlich die deutsche Sprache, so die verantwortliche Jury von Sprachwissenschaftlern. Das leicht vulgär klingende Wort bezeichnet ja eine Empörungswelle im Netz und davon gab und gibt's auch immer wieder welche zu diversen Themen, Organisationen oder Personen.
Das war früher noch eher eine netzinterne Reaktion, findet man heute aber immer häufiger. Ja, auch in der Realität findet den Weg aus dem Netz dieser Shitstorm und trifft auf Personen, die sich öffentlich äußern. Erfolgreiche Shitstorms erreichen also damit auch, kann man sagen, eine richtig politische Dimension. Aber sind sie deshalb auch legitim? Matthias Finger berichtet.
Der Shitstorm hat sich mittlerweile als fester Bestandteil unserer digitalen Kommunikationskultur etabliert.
Ich habe das Verlangen, dir in die zu hauen.
Ich kann diesen Schwachsinn nicht mehr ertragen.
Ich hasse diesen Vollspinner.
Seinen historischen Ursprung findet der Shitstorm als interne Netzveranstaltung. Wer vom digitalen Mainstream abweicht, kann in einen Sturm der verbalen Entrüstung geraten. Später wurde auch die Wirtschaft mit dem Internetphänomen wirksam unter Druck gesetzt. Mittlerweile beeinflusst das digitale Störfeuer auch komplexe politische Entscheidungen. Ein Shitstorm ist
ein Prozess, wo in einem kurzen Zeitraum eine subjektiv große Anzahl von kritischen Äußerungen getätigt wird, von denen sich zumindest ein Teil vom ursprünglichen Thema ablöst und stattdessen aggressiv, beleidigend, bedrohend oder anders attackiert geführt wird.
Mein Shitstorm-Veteran und selbsternannter Social-Media-Experte Sascha Lobo. Ein gelungener Shitstorm entzündet sich meist an einer Kleinigkeit und verstopft dann doch alle Kanäle, soziale Netzwerke, YouTube, Kommentarspalten der Nachrichtenportale. Nestle musste das 2010 erfahren. Der Nahrungsmittelproduzent lässt einen negativen Film verbieten, der seine Schokoriegel für Regenwaldrodungen verantwortlich macht. Eine böse Falle.
Das war im Grunde der große Fehler. Das sollte man im Social Web möglichst nie machen, sondern den Dialog suchen. Tut man das nicht, entlädt sich ebenso ein Shitstorm. Und was passiert ist, ist einfach, dass sich das über alle Social Networks entladen hat.
Schätzt Kerstin Hoffmann vom Blog pr-doktor.de ein. RTL ist ebenfalls Shitstorm erprobt. In einem Beitrag hatte der Fernsehsender Gamer im letzten Sommer als geruchsbelästigend eingestuft.
Die überwiegende Mehrzahl aller Messebesucher trägt aber den Computerspieler-Einheitslook. Dunkle Schlabberklamotten, die manchmal etwas streng riechen.
Konzerne lassen sich unbedarft auf Abenteuer in sozialen Netzwerken ein, was sie später zu ethischerem Handeln zwingen könnte.
Ein Shitstorm hat auch immer ganz eng mit der medialen Inszenierung zu tun, die aus Interesse, dass möglichst viele Leute da gucken, dramatisiert wird. Es geht nicht mehr nur darum, was ist passiert, sondern auch, was haben andere Leute gesagt, dass passiert sei.
Verbale Fäkalstürme bringen auch unsere erlahmte Demokratie auf Trab, bequem vom heimischen Rechner aus. Als Mutter aller deutschen Shitstorms dürfte der Protest gegen Zensursula von der Leyen's Kinderpornosperren gelten. An stumme Untertanen gewöhnt, schrecken politische Entscheider vor verbaler Gewalt zurück. Nach kurzem Protest wird zum Beispiel das ACTA-Abkommen gestoppt. Der digitale Mob feiert einen Überraschungssieg.
Es prallen zwei Welten aufeinander. Die echte Welt von Menschen, die so reden wie du und ich und in der Teeküche sagen, das ist doch scheiße, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und diese artifizielle Welt.
Deren Etikette mit ihrem PR- und Business-Sprech. Verbale Umgangssprache wird im Shitstorm verschriftlicht und macht Angst. Auch Wolf Gutenberg und der CDU-Hinterbänkler Ansgar Heveling haben sich im Sturm verbale Exkremente weggeduckt. Letzterer hatte Internetnutzern mit Krieg gedroht. Sein Gastkommentar im Handelsblatt mutierte im Netz zur Hitler-Parodie.
Netzgemeinde, ihr werdet den Kampf verlieren.
Das Internet gilt als Stimme der vielen. Trotzdem haben Shitstürme keine repräsentative Legitimation, findet Lobo.
Wenn 150 Freunde mir mailen, wow, was geht da für eine Scheiße, dann glaube ich, es sei Realität. Auch wenn man ganz ehrlich ist, sind es nur 150 Leute.
Eine kleine privilegierte Gruppe mit Breitbandanschluss setzt ihre Partikularinteressen durch, an der schweigenden Mehrheit vorbei. Wer am lautesten schreit, holt am meisten für sich selber raus. Oft geht es um Petitessen, allgemeine Problemfelder wie soziale Gerechtigkeit, Hartz IV und deutsche Kriegseinsätze aber scheinen den Digital Natives egal zu sein.
Ein Beitrag von Matthias Finger, wenn er mit dieser Äußerung mal nicht einen Shitstorm hier lostritt.
Ich habe keine Angst vor Shitstorms, sage ich jetzt noch. Andererseits vielleicht doch, denn jetzt hier kommt ein Beitrag von Benjamin Brett und der tut so ein bisschen weh, denn dieser Musiker aus Frankreich hat seinen Titel Je marche seul dans un Shitstorm genannt. Ich gehe allein durch einen Shitstorm. Wir hören nur mal kurz rein, ein kleines Klangkunsterzeugnis, aber dann wissen Sie mal, bevor Sie das nächste Mal einen Shitstorm machen, wie sich das anhört von drinnen, nämlich schlimm.